NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz und freue mich, dass ihr auch heute wieder in unseren Ernährungspodcast reinhört. Heute geht es bei uns um das zentrale Verdauungsorgan und eins meiner Lieblingsthemen, den Darm. In meiner Praxis kommen häufig Patienten mit Verdauungsproblemen, die sich durch Durchfall, Verstopfung, Blähungen oder auch einfach nur eine schlechte oder wechselnde Kotkonsistenz äußert. Und die Ursachen reichen von gesundheitlichen Problemen wie chronische Darmerkrankungen oder Dysbiosen, also Probleme mit dem Mikrobiom, aber auch Futtermittelallergien, Parasiten tatsächlich ab und zu oder auch einfach Stress. Sehr häufig sind die Probleme auch einfach fütterungsbedingt. Das ist natürlich für mich besonders spannend. Und dann können sie, wenn richtig erkannt, auch entsprechend leicht behoben werden. Eins ist klar, eine gesunde Verdauung ist entscheidend für das Wohlbefinden. Deshalb ist eine frühzeitige Diagnose und die passende Ernährung wichtig, um Beschwerden zu lindern und langfristig Schäden zu vermeiden. Und darüber spreche ich heute wie immer mit meiner lieben Fachjournalistin Manuela Bauer. Hallo liebe Manu.
Hallo liebe Julia. Ja, Alarm im Darm ist das Thema schlechthin, glaube ich. Zumindest, wenn wir es am Aufkommen unserer Hörerfragen messen. Kein Wunder, denn eine gesunde Darmflora spielt eine wichtige Rolle für das Immunsystem. Und dieses sorgt bekanntermaßen für die Abwehr von vielen Krankheiten. Also stark verkürzt möchte ich dich fragen, Julia, wenn ich oben was Gutes reingebe, kommt dann unten beziehungsweise hinten auch was Gutes raus? Oder wie arbeitet der Darm konkret?
Ich glaube, das ist eine Fangfrage.
Du überschätzt mich.
Aber es stimmt ja, man sagt ja wirklich, ne, dass der Darm das größte immunologische Organ ist letztlich. Ne? Ja. Also wie groß die Bedeutung ist und auch in der tiermedizinischen in der tiermedizinischen Welt ist gerade ein ganz großes Augenmerk auch auf das Thema Darm, Mikrobiom vor allem, damit Gott sei Dank auch auf die Ernährung. Ja, dann kommen dann die Ernährungsleute aus den Ecken und werden gehört. Also es gibt viele Zusammenhänge. Wenn ich natürlich was Schlechtes oben rein tue, dann der Darm muss das ja bearbeiten, ja, und dann kann es auch sein, dass was Schlechtes rauskommt. Das heißt die Frage, wie wir jetzt schlecht definieren und gut und so weiter, ne? Aber es ist schon, wenn das alles passend ist, dann hast du eine sehr gute Basis. Das finde ich halt so wichtig. Und du hast gefragt, wie der Darm funktioniert. Ja, wir hatten ja in der letzten Folge über den Magen gesprochen, dass der erstmal so die Nahrung zwischenspeichert quasi und da schon mal so die erste Verdauung anläuft durch die Magensäure und Co. Und angeschlossen an den Magen ist dann eben erst der Dünndarm und der Dickdarm. Das sind so die zwei Teile. Und der Dünndarm ist sozusagen der eigentliche Ort des Geschehens, wo wir auch mit, wenn wir sagen, unsere eigene Verdauung, die findet dort statt. Ja, also wo wir mit Verdauungsenzymen, die der Körper selber bildet, in der Bauchspeicheldrüse, die quasi auch an den Darm angeschlossen ist, also die gibt dann ihre Verdauungssäfte, wo die ganzen Enzyme, Lipasen, Amylasen, Proteasen, also um Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette aufzuspalten, dann reingehen, die kommen dann halt in den ersten Dünndarmabschnitt, die Magensäure wird gepuffert, also auch das wird da gebildet und dann wird sozusagen dort über die Schleimhaut dann die zerkleinerten Nährstoffe, es wird ja wirklich runtergebrochen enzymatisch, runtergeschnitten, hätte ich schon fast gesagt, wird dann da quasi resorbiert und geht dann in den Stoffwechsel, in den Kreislauf des Tieres oder des Menschen auch, bei uns nicht anders. Das ist sozusagen die eigene Verdauung, wenn man da so von spricht. Und out-enzymatisch. Gut, und im Dickdarm, das ist angeschlossen, der ist kürzer, also auch der Dünndarm unterscheidet sich dann nochmal in drei Abschnitte und der ist recht lang und so weiter und hat auch eine Schleimhaut mit so Bürstensaum, also eine sehr große Oberfläche, ja, auf den Darm, das wird immer mit Fußballfeldern verglichen, also ist schon echt auch wahnsinnig beeindruckend, muss man sagen, und da sind halt auch unfassbar viele Bakterien, ja, unter anderem, dass das Mikrobiom, von dem wir sprechen. Und Dickdarm aber ist sozusagen für dieses Mikrobiom der Hauptort des Geschehens. Also im Sinne von, da findet dann nochmal im Anschluss eine mikrobielle Verdauung statt. Ich weiß nicht, ob wir das schon angesprochen hatten in einem Podcast. Bei den Pflanzenfressern ist das ja sozusagen, wie die hauptsächlich ihre Nahrung verdauen. Das heißt, bei denen ist diese mikrobielle Verdauung an erster Stelle und diese eigene enzymatische Verdauung steht an zweiter Stelle. Und bei Hunden und Katzen oder auch bei Menschen ist der Dickdarm, weil das spielt für uns jetzt keine so große Rolle, entsprechend klein. Trotzdem finden dort auch wichtige Prozesse statt. Da wird zum Beispiel Wasser rückresorbiert. Ja, das heißt, das hat auch einen Einfluss auf die Kotkonsistenz letztlich, weil das, was du im Dünndarm hast, was aus dem Magen weitergeleitet wird, das ist so ein flüssiger Brei. Ja, also auch hier Kollegen, wenn die Darm-OPs machen oder jemand schon mal so einen Inhalt gesehen hat, ne, das ist ja so eine flüssige Matschepampe, hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber das, was am Ende rauskommt, sieht ja doch anders aus. Das heißt, das Wasser muss irgendwie
raus,
wird wieder raus. Und das passiert tatsächlich im Dickdarm, dort werden auch Elektrolyte nochmal rückresorbiert, aber das war's, ja, für das Tier. Du hast natürlich auch wie so einen zweiten Nebenschauplatz, ja, du hast im Dickdarm halt die Mikroben, die grundsätzlich das Gleiche verdauen wie wir Menschen, die können, oder wie die Tiere, die können also auch Eiweiße spalten, die können Kohlenhydrate spalten, können aber auch Fasern spalten. Das können wir nicht. Das sind die einzigen, die die Enzyme dafür haben. Deswegen so pflanzliche Faserbestandteile oder was wir Ballaststoffe nennen, ist sozusagen, spielt für die eine große Rolle, weil die sind in der Lage, das zu verdauen und wir nicht. Genau. Und ja. Und die machen sich auch sozusagen über die Sachen her und dabei entstehen auch immer irgendwie Gase. Ja, alles, was Bakterien irgendwie fermentieren, das kennen wir auch aus der Alkoholgärung und aus allem, da entstehen immer irgendwie Gase. Und je nachdem, welches Substrat du hast, riecht das dann auch mal mehr oder weniger gut oder schlecht. Ja, genau. Das ist so vereinfacht gesagt, wie man das unterteilen kann. Und wenn wir von einem hochverdaulichen Futtermittel sprechen, dann geht es im Prinzip darum, wie ist die Verdaulichkeit im Dünndarm. Mhm. Ja, weil das ist das, wo sozusagen das Tier selbst für verantwortlich ist. Ja, weiß jetzt nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, genau, das Bild ist klar. Vielleicht noch ergänzen, dass man mal so eine zeitliche Vorstellung hat. Je nachdem halt, wie die Nahrung zusammengesetzt ist, also auch gerade im Punkto Ballaststoff, aber so ganz grob über den Daumen gepeilt kann man sagen, es dauert so 24 bis 48 Stunden, bis das, was vorne reingegangen ist, hinten wieder rausgekommen ist. So hat man auch mal vielleicht auch für die Tierbesitzer.
So lange?
Ja.
Also das Futter, beziehungsweise wenn ich jetzt…
Also einen Tag musst du
mit
definitiv
der Motte,
rechnen. Ja.
Ja, wenn ich mit der Motte abends Gassi gehe, dann ist das Futter von…
Vielleicht in der Früh oder vom Tag davor, genau. Okay. Also du hast im Magen hast du so eine Verweildauer, je nachdem. Ja, wir hatten ja letzte Folge auch besprochen, dass es total viele Einflussfaktoren gibt, wie lange das im Magen bleibt und so weiter. Aber sagen wir jetzt mal im Schnitt beim Hund 4 bis 6 Stunden oder 4 bis 8. Dann hast du im Dünndarm ist die Passage eher kurz, nur ein paar Stunden, wenige Stunden. Und im Dickdarm ist sie aber tatsächlich echt lang. Ja, also du kannst im Dünndarm, sagen wir mal, vielleicht so 2 Stunden haben und im Dickdarm dann bis zu 18 Stunden. So eben je nachdem auch, was für ein Faseranteil da drin ist und so weiter und so fort. Das finde ich immer ganz wichtig, auch so für die Diagnostik, ja, oder auch für einen selber, wenn man sich so überlegt, jetzt hat mein Hund irgendwas ausgeschieden, das hören wir, haben wir auch total, wir kriegen ja so viele Fotos.
Oh,
wir kriegen so viele Fotos.
Das wusste
wirklich,
ich nicht.
Es ist wirklich eine Galerie. Es ist montags morgens, ist echt immer herrlich. Aber ich meine, das ist unser Job. Ja, wir sind daran gewöhnt und manche würden sich denken, und wir denken immer, oh, interessant. Und ja, die Leute, ne, dann kriegst du Fotos, ja, mein Hund hat irgendwas komisches, Orangenes ausgeschieden oder ich habe das und das gefunden oder so. Und dann sagst du, jetzt mal ganz blöd, ja, hat ihr Hund vor ein paar Tagen oder gestern Karotten gefressen? Nee, heute nicht, aber gestern.
Aha.
Weißt du, so, also deswegen ist das manchmal schon ganz hilfreich,
ja, ja,
auch sich zu überlegen, nicht nur an, was habe ich ihm vorhin gegeben, sondern was habe ich ihm gestern gegeben und alles, was hinten rauskommt, ist irgendwann mal vorne reingegangen, ja, das ist ja ein Schlauch, ja, ist der Darm, das ist ja alles ein Schlauch von vorne bis hinten.
Aber gibt es Futtermittel, die auch schneller passieren? Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, da hatte ich mal Leckerlis gegeben und ich hatte das Gefühl, die waren sehr bald schon wieder da.
Tatsächlich?
Und zwar in sehr aufgequollener Form.
Okay, da bräuchte ich jetzt ein Foto.
Ich denke dran, künftig immer den Fotobeweis. Okay, das wusste ich nicht, ja, dass du mit Fotobeweis arbeitest.
Immer. Nee, aber also für einen Tierernährer sind die Hinterlassenschaften tatsächlich extrem aufschlussreich. Deswegen befassen wir uns da gerne
mit. Na klar.
Mit. Genau. Aber ja, natürlich hast du Futtermittel, die auch unterschiedlich lange im Darm verweilen. Wie gesagt, wenn du so ein Futter hast mit sehr vielen Ballaststoffen, dann regt das eigentlich die Darmtätigkeit an, beziehungsweise sollte man vielleicht genauer sagen, die Darmperistaltik. Mhm. Also die machen so wellenartige Bewegungen. Und das heißt, es wird dann schneller vorausgeschoben. Wenn du jetzt ein super, super hochverdauliches Futter hast oder beispielsweise hier Muttermilch, ja, die ist so hochverdaulich, da bleibt ganz, ganz wenig nur übrig. Das ist schon weg quasi, ja. So, das heißt, da hast du schon Einflussfaktoren auch, die da eine Rolle spielen mit. Aber es ist ja immer ein Gesamtes auch irgendwo. Genau, ja. Jetzt sind wir schon ganz schön tief eingestiegen in die Materie.
Ja, ja.
Also wir haben noch nicht eine Frage und du hast angedeutet, wir haben viele Fragen.
Wir haben viele Fragen.
Versuche ich mich mal.
Aber fangen wir doch mal mit der Liste von den Symptomen an. Mhm. Du hast ja eingangs schon gesagt, also Probleme äußern sich durch Durchfall, durch Verstopfung, durch Blähungen. Gibt es denn auch Veränderungen von Fell und Haut, also zum Beispiel Juckreiz oder Haarausfall?
Nee, also es gibt natürlich Futtermittelallergien, ja, also wo sozusagen die Ursache mit der Fütterung zu tun hat, die sich dann in Hautsymptomen äußern.
Aber es ist kein reines Darmproblem.
Es ist absolut, nee. Und das ist auch wirklich ein allergisches Problem. Also streng genommen ja eigentlich ein immunologisches Problem, ja. So, was sich dadurch äußert, dass du nun mal was essen musst. Ja? Geht ja nicht anders. Aber sonst sind die Symptome, was du eigentlich gesagt hast, ja, Durchfall eben, es geht zu schnell, ist zu flüssig. Die Verstopfung, es geht gar nichts, Blähungen, zu viel, ich hatte es ja schon gesagt, zu viel Fermentation, zu viele Gasbildung. Und was auch klar ist, wir hatten ja letztens auch in der Magenfolge mit Schmatzen, ich weiß nicht, ob ich es da erwähnt habe, da heißt, der Magen ist ziemlich weit vorne, wenn sich da Luft bildet, dann rülpsen die Hunde oder stoßen auf. Entschuldigung, sie stoßen auf. Und hinten im Dickdarm ist natürlich der Ausweg nach hinten viel kürzer.
Das ist das Rülpsen nach hinten.
So. Ja, genau. Mein Hund rülpst rückwärts. Ja.
Meine Katze hat auch rückwärts gerülpst. Das war so schlimm, dass da hat Balkonlüften nicht. Nein, du musstest das Zimmer verlassen und die Tür schließen.
Okay.
So gut, schlimm.
Fleischfresser, ne?
Ja.
Kurzer Schwank. Ich habe ja in meiner Doktorarbeit mich mit Pflanzenfressern beschäftigt und habe also sehr viele Kotproben von Pflanzenfressern durch eine Siebmaschine gejagt. Andere Geschichte. Und jedenfalls musste ich sie trocknen, Trockenschrank und dann wiegen und so weiter. Und das Pflanzenfresser ist schon, ist okay. Ja, also passt. Ich hatte auch Koalabären, es hat noch Eukalyptus gerochen und so, war total witzig. Aber wir hatten eine Doktorandin und die hat Katzen, die hatten einen Versuch mit, die hatte eine Studie mit Katzen, einem Katzenhaaren und hat diesen Katzenkot, in den Trockenschrank. Ich bin jedes Mal wieder heimgegangen. Das war so ein furchtbarer Geruch. Deswegen, wenn eine Katze nach hinten rückwärts niest. Aber das liegt auch am Substrat, was ich gesagt habe, ne? Weil Protein.
Ja, aber ich wollte gerade fragen, woran kann das gelegen haben? Ich meine, das war eine Naschkatze, hat die irgendwas stibitzt oder ist das wirklich nur von Fleisch?
Ist ganz unterschiedlich. Also im Prinzip ist es so, das, was im Dickdarm noch ankommt, da machen sich die Bakterien drüber her. Ist so, die sind da, die kriegen Nahrung, okay, was angeboten wird, das wird dann eben entsprechend verarbeitet. Und du hast eben welche, die jetzt Eiweiß verdauen, die sogenannten Proteolyten. Da hast du aber in der Regel eben andere Substrate auch. Da hast du auch teilweise Sachen, die man, ich setze mal in Anführungszeichen, als belastend vielleicht sieht bei bestimmten Erkrankungen, Lebererkrankungen oder so. Das können hier Ammoniak sein. Das können biogene Amine sein, solche Geschichten. Diese Stickstoffverbindungen aus dem Protein, weißt du, die bleiben ja übrig. Und ist jetzt sehr komplex und molekularbiologisch vielleicht. Man kann auch das selten jetzt so sofort, weil wenn du mir das jetzt sagst, kann ich nicht sagen, ah ja klar, das ist das und das. Da müsste ich schon ein bisschen mehr drüber wissen. Aber Fakt ist, dass aus irgendeinem Grund in ihrem Darm zu viel Luft gebildet wird, zu viel Gas. Und das kann sein, vielleicht die Peristaltik funktioniert nicht, es ist einfach zu lange da. Ja? Es könnte sein, es hängt natürlich auch mit der Fütterung zu tun, wenn du jetzt ein schwer verdauliches Eiweiß hast, wie zum Beispiel Kauartikel, ist der Klassiker. Mhm. Ja, von Kauartikeln musst du, Kauartikeln, / lüften sie ihr Wohnzimmer, ja? Mhm. Oder laden sie niemanden ein. Wo ja auch häufig die Leute auch zu uns kommen und sagen, oh, mein Hund hat eine Allergie oder dies oder jenes. Und das ist genau das, was ich sage, das hängt miteinander zusammen, die sind schwer verdaulich. Mhm. Das wird automatisch zu Blähungen führen. Und dann ist das natürlich immer ein bisschen individuell, ob das jetzt sehr ausgeprägt ist oder nicht. Und das heißt, du hast da schon so ein paar Faktoren, die da auch immer mit reinspielen. Es gibt natürlich Futtermittel, das kennen wir ja auch. Jede Erbse, jedes Böhnchen gibt ein Hörnchen, jede Erbse einen Knall, weil in diesen Leguminosen bestimmte Verbindungen drin sind, sage ich es jetzt mal, die im Dünndarm nicht verdaut werden, im Dickdarm dann von den Bakterien und dann hast du wieder die Gasbildung vermehrt. Weißt du, so hängt das zusammen. Das heißt, das ist auch gar nicht unbedingt immer schlimm. Ich bin manchmal so irritiert, dass das alles so, ich habe das Gefühl, dass gewisse Dinge, die eigentlich normal sind, die dazugehören, so als schlimm oder das ist, ist eine Krankheit oder so bezeichnet werden. Und ich frage mich immer, ist das, weil die Leute nicht genau wissen, wie es normal wäre oder was dazu gehört? Naja,
wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, drum rülpset und furzet, wenn es euch schmeckt
euch
oder so.
Nicht geschmeckt. Genau. Naja, genau. Also insofern, da kommen wahrscheinlich ein paar Faktoren zusammen. Mhm. Zum einen das, was du reintust und dann das, was die Arbeitsmaschine,
wie die halt läuft. Wir haben ja was Neues erfunden, rückwärts rülpsen.
Ja, klingt viel besser.
Jetzt hast du schon deine tolle Bildergalerie erwähnt.
Ja.
Also, dass man eben durch den Konsistenz und Geruch also durchaus Aufschluss bekommen kann. Ja. Jetzt legen wir mal los mit den Fragen. Die Melanie, die hat geschrieben, was sagt die Kotbeschaffenheit über die Darmgesundheit aus, in Klammern, selbstverständlich regelmäßig entwurmt, keine Parasiten etc., so allgemein ein Richtwert?
Ja, also.
Also, ich... Angestuft in flüssig, mal, mittel, hart.
Also sie hat jetzt konkret nach Darmgesundheit gefragt. Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, aus meiner Erfahrung, man sollte nicht allein die Kotkonsistenz oder die Darmgesundheit an der Kotkonsistenz ausmachen. Denn die Kotkonsistenz ist ein Resultat aus dem, was du reintust und Eigenschaften, die das Tier mitbringt. Also durchaus normal. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben auch Patienten, die haben immer so einen weichen, die haben einfach immer eine weiche Kotkonsistenz, ja, egal wie. Und das sind manchmal so sehr gestresste Tiere tatsächlich. Wir beobachten das teilweise bei Auslandshunden vermehrt oder auch bei so, ach, weiß ich nicht, so Terrier teilweise, die so die Aufpasser, so ich bin hier immer ich muss hier aufpassen und so weiter. Und die so unter Dauerstrom sind, die so eine Daueranspannung haben, da kann das auch sein. Ja, das heißt, die Kotkonsistenz sagt viel aus, aber nicht zwingend über die Darmgesundheit. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass man halt ja mittlerweile auch die Haufen einsammelt, das war früher nicht so, ja, ist einfach auch das Augenmerk viel mehr darauf geworden. Und die Kotkonsistenz ist ja quasi das Kriterium, wie du schon gesagt hast oder wie wir es hier in der Frage eigentlich haben für die Darmgesundheit, was meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist und auch für die Qualität eines Futters. Aber auch da sagt das sozusagen, also die Kotbeschaffenheit sagt etwas über die Verdaulichkeit des Futters aus. Kann natürlich auch auf Erkrankungen hinweisen. Ja? Wobei, wenn jetzt ein Tier wirklich eine chronische Darmerkrankung hat, dann zeigt es meistens auch entsprechende Symptome. Also, dass dann nur der Kot abends ein bisschen weich ist oder so, das ist nicht...
Ist zu wenig.
Ja, irgendwie schon. Mhm. Ja, ich meine, ich würde dem immer irgendwie nachgehen. Ja? Es gibt immer zwei Wege. Man kann eben einmal die Fütterung in diesen Kontext bringen. Ja, passt das zusammen? Ist das normal? Ist das nicht normal? Und man kann natürlich auch bei den Tierarzt konsultieren und sagen, ist das normal oder ist das nicht normal? Mhm. Ne? Also, genau.
Okay. Jetzt hat die Melanie noch eine Frage zum Geruch.
Oh.
Ein Duftpröbchen. Ja. Gibt es das ja beim Hund auch? Also du hast ja schon gesagt, du hast Koala-Poo untersucht.
Ja gut, weil die Eukalyptusblätter fressen.
Ich weiß, ich
die ätherischen Öle.
Ich war da mit einem Biologen unterwegs in Australien und wir haben immer den Poo gesucht. Er hat gesagt, den findest du leichter als den Koala oben im Baum. Also die ganzen Biologen haben immer nur Poo gesucht. Ja.
Wusstest du, dass Faultiere nur einmal die Woche von ihrem Baum runtergehen, um
ihr Geschäft zu verrichten?
Richtig. Ja, da habe ich lange gewartet, bis ich, ich glaube einmal pro
du
Woche.
Hast eine
oder nee, aber die haben mich dann angerufen im Zoo. Wir haben jetzt Faultier. Proben für sie. Okay, ich komme. Naja.
Mit Alarm.
Mit Alarm, genau.
Geruch.
Geruch, ja, schwierig. Also es gibt so manche Sachen, die so typisch sind, wobei ich sehe das selten in der Praxis. Zum Beispiel wir nennen das saure osmotische Diarrhoe. Das ist ein wässriger, säuerlich riechender Durchfall. Zum Beispiel eine vermehrte Gärung von Kohlenhydraten zustande kommen kann. Und das klassische Beispiel dafür wäre die laktierende Hündin, die Trockenfutter kriegt. Weil wenn du jetzt eine Hündin hast, die Junge hat, die hat einen brutal hohen Energiebedarf, ist eine Fressmaschine. So. Und natürlich kann der Hund die 40% Kohlenhydrate im Trockenfutter verdauen, kein Thema. Aber bei der Menge, die quasi reinschaufeln muss, hast du absolut gesehen so viel Kohlenhydrate, dass auch ein Teil im Dickdarm landet und die Bakterien denken sich, juhu, ja. Wie gesagt, bei Pflanzenfressern werden kurzkettige Fettsäuren gebildet, so die sind wasserziehend, daher der Name saure osmotische Diarrhoe, das riecht dann typisch, aber dass du das jetzt so speziell, also den Geruch wirklich jetzt bei Fleischfressern zur Diagnostik annimmst, bei Pflanzenfressern vielleicht schon eher, aber weniger. Also da würde ich mich jetzt auch nicht, nee. Nein, das würde, nein, das, nein. Ich glaube, da gibt es keinen zuverlässigen Geruchskatalog, der.
Ich möchte auch keinen.
Okay, bleiben wir bei den Fotos.
Ja, die Katrin, die hat auch eine konkrete Frage zur Konsistenz. Die Haufen unseres 5-jährigen Boxerrüden verändern sich im Laufe des Tages. Morgens haben sie eine gute Konsistenz und Form, lassen sich rückstandslos aufheben. Mittags sind sie dann schon etwas weicher, aber noch okay. Und abends sind sie häufig weich. Ja. Sie hat nur geschrieben, er wurde früher gebarft und mittlerweile bekommt er...
Lass mich raten, Trockenfutter?
Ja.
Ah, bingo, okay, ich habe schon eine Hypothese.
Okay. Ja. Kann es stressbedingt, also in Klammern läufige Hündinnen, aber... Also wenn er die riecht irgendwie oder hormonell bedingt sein, dass seine Haufen sich verändern, sind intakte Rüden eventuell etwas anfälliger für weicheren Kot. Ansonsten frisst er normal und hat selten Probleme mit irgendwie Erbrechen oder Sodbrennen.
Ja. Spannend, ist super Frage. Vielen Dank dafür.
Richtiges Quiz.
Das ist der Klassiker. Es ist der absolute Klassiker. Also zuerst zu den intakten Rüden. Ja, Hormone können eine Rolle spielen. Ja, also es, manche fressen dann allerdings auch nichts. Hatten wir, glaube ich, auch letztes Mal, dass die dann, wenn eine läufige Hündin da ist, die wollen dann nichts fressen. Also das habe ich auch schon häufiger gehabt. Ich glaube, die sind einfach zu inflamed. Ja, ich weiß es nicht. Es ist genau. Na, aber ich sage mal, man beobachtet das. Aber jetzt wäre das jetzt hormonell bedingt, dann würden wir das tatsächlich logischerweise eigentlich immer erwarten und nicht nur abends. Ja, ich meine, der ist ja dann den ganzen Tag in dem Zustand, also warum nur abends? Also können wir die Hypothese schon mal streichen.
So. Richtig.
Was aber tatsächlich sehr, sehr häufig der Fall ist, und das ist genau das, wo ich sage, das ist nicht schlimm, der Hund ist nicht krank, so nach dem, ne, was ich jetzt höre. So, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir haben ein bisschen über die Zeiten gesprochen.
Genau, genau.
So, und ich habe gesagt, im Dickdarm wird das Wasser rückresorbiert, das heißt, das ist der Ort sozusagen, wo die Kotkosmetik stattfindet, ja, wo der Kot schön gemacht wird sozusagen.
Man kann sich's auch schön reden.
Ja, ich finde, es entwickelt sich in eine interessante Richtung hier, unser Gespräch. Und so, jetzt was ist morgens? Hat nicht sie, sondern der Hund hat, weiß ich nicht, 8 Stunden, vielleicht 10 Stunden oder auch 12, es sei ihm gegönnt, geschlafen. Das heißt, der Dickdarm hatte 8 bis 12 Stunden Zeit, da schön das Wasser rückzurieseln, perfekte Konsistenz. So, dann im Laufe des Tages hast du natürlich viel kürzere Zeitabstände. Das heißt, diese Wasserrückresorption hat auch nicht mehr so viel Zeit und dann wird automatisch der Kot etwas weicher. Und das beschreibt sie total gut, dass das auch, das ist so typisch. Danke für die Frage, dass das so über den Tag hinweg schlechter wird. Und das ist, wie gesagt, überhaupt nichts Schlimmes. Das beobachtet man häufiger. Manchmal, wenn einen das stört, wohlgemerkt, ja, kann ein Futterwechsel helfen, dass man einfach ein anderes Trockenfutter probiert, was vielleicht einen anderen Fasergehalt hat, weil Fasern, Ballaststoffe auch Wasser binden. Und ich habe mir tatsächlich, muss es jetzt sagen, in dem für genau dieses Problem eine Fasermischung überlegt, die Haufenhilfe heißt.
Ich schwöre drauf, also nicht Kennst ich, aber ja, die hast du mir dann mal mitgegeben.
Ach doch, stimmt, genau.
Für den Dackel.
Ja, stimmt, für den Dackel. Genau, die Haufenhilfe ist, da ist eine spezielle Zellulosefaser drin, die Wasser bindet. Das heißt, dadurch, dass ich sozusagen, ich sage mal provokant, das ist wie wenn du Klopapier mitfütterst, weil Zebrawisch und weg, Klopapier ist auch Zellulose und wir wissen ja alle, wie gut das Feuchtigkeit binden kann. Und dann wird es halt im Darm gebunden. Dafür ist es. Also wie gesagt, das ist total typisch und es kommt auch bei Trockenfutter, würde ich jetzt sagen, vermehrt vor. Ist auch nicht zwingend ein Qualitätsmakel, weil du hast ja auch Hunde, je nachdem, wie oft die gefüttert werden. Ja, wenn du jetzt einen Hund hast, der 2-mal gefüttert wird und vielleicht auch nur dann 2-mal Gassi geht oder so, der wird wahrscheinlich auch nur 2 Haufen machen. Ein Hund, der 3-mal gefüttert wird, vielleicht 3-mal. Oder es gibt auch Hunde, die im Laufe eines Gassigangs sich 5-mal hinhocken und der erste ist super und der letzte nicht und so. Also da muss man immer auch so ein bisschen im Kontext sehen, wie ist der erste? Wenn ich das höre und der erste Haufen ist perfekt und dann wird es über den Tag etwas schlechter, dem Hund geht es sonst super und er hat keinen Hydrantendurchfall, und dann gucke ich mir auch das Futter an und wenn das dann auch noch so in dieses Bild passt, dann kann man eben mit Fasern versuchen, Abhilfe zu schaffen, wenn nötig.
Haufenhilfe,
ja. Kackifix. oder eben man Ja, ich meine, wenn der Besitzer beruhigt ist und weiß, ah ja, das gehört dazu, ist auch total viel gewonnen, finde ich. Es ist ja oft so eine Verunsicherheit. Und das Blöde ist nämlich, wenn du dann in so eine Schleife gerätst von komischer Diagnostik, Tests oder weiß der Geier was oder hier ein Pilberchen und da noch ein Dings und so weiter. Das haben wir halt auch oft, dass du dann so eine Liste an, ich weiß nicht, was für Mittelchen zu welchem Zweck. Und dabei ist es was echt einfach nur normal ist. Ja, also da kann man auch so ein bisschen, ja, auf Abwege geraten, aus Versehen, aus Sorge, ja, was ich natürlich verstehe. Gut. Okay. Okay, coole Frage, echt, danke.
Das ist eine Frage, die sich ganz, ganz viele stellen, habe ich beobachtet.
Also ja, mega oft. Ja. Ja. Wenn du das auch erklärst eben mit dieser Zeit, dann ist immer, ja klar, ist ja logisch. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass du auch so ein bisschen ein Verständnis dafür hast, finde ich, wie Verdauung funktioniert, weil es macht einem selber das Leben irgendwie leichter. Naja.
Ja, das Thema kann auch komisch sein.
Okay.
Wie man eine Art Kotfeuerwerk im Haus entzünden kann, das berichtet unsere Hörerin Eva.
Aha.
Klingt lustig, aber ich möchte trotzdem nicht dabei gewesen sein. Sie schreibt.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also, der Einstieg. Warum mag der Hundedarm angeblich Langeweile? Ich höre das jetzt überall.
Okay.
Weiß aber nicht genau, was damit gemeint ist. Ich glaube, du bist die Urheberin von dem Spruch,
könnte
oder? Das
sein.
Hast du schon öfters hier gesagt. Also, der Darm mag Langeweile.
Ist auf jeden Fall einer meiner Standardsprüche. Ich bin kurz davor, mir ein T-Shirt drucken zu lassen. Aber den habe ich sehr oft. Vielleicht, ja, kann sein. Also ich sage das immer, um klarzumachen, dass es bestimmte Hunde gibt, die oder bestimmte Hundedärme, die einfach nicht mit zu viel Herausforderungen klarkommen. Also ich sage dann, so in Richtung Standardisierung. Wenn du immer das Gleiche reintust, kommt im besten Fall immer das Gleiche raus. Wenn du aber einmal viel Eiweiß reintust, einmal viel Kohlenhydrate, einmal ein schwer verdauliches Leckerli, einmal, weiß ich nicht, noch dies oder jenes, dann, wir haben ja schon von dem Schlauch gesprochen, ja, es gibt immer die gleichen Stationen, das wird durchlaufen, dann kann das sein, dass durch diese ganzen Faktoren Flüssigkeit und Co., Fermentation, Bakterien, bla bla blub, das entsprechende Ergebnis hinten auch genauso variabel ist wie das, was vorne reinkommt. Deswegen ist der Hund nicht krank. Dafür ist ja auch der Darm gemacht, ja, dass er auch mit solchen Herausforderungen umgehen kann. Der eine kann es halt besser oder schlechter. Und deswegen habe ich dann immer gesagt, um das zu verdeutlichen, der Darm braucht Langeweile. Gerade bei solchen Fällen, wo es einfach zu viel hin und her ist. Ich meine, es gibt wirklich Tiere, die vertragen alles, auch Menschen, die können essen. Ja, oder auch im Ausland im Urlaub, haben nie was. Und manche sind schon am Flughafen durch, so ungefähr. Ja.
Ja. Also die Eva, die schreibt, dass man nicht bis Gnu und Känguru alles wild durcheinander füttern sollte, damit man im Allergiefall noch Varianten zur Auswahl hat. Das leuchtet mir total ein. Aber meine Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin meinte, dass ich zum Beispiel, wenn ich Süßkartoffel füttere, auch unbedingt dabei bleiben sollte, auch wenn der Hund nach 12 Monaten immer noch Durchfall davon bekommt. Und wenn der Hund Getreide oder andere Kohlenhydratquellen nicht von Tag 1 an verträgt, dann dürfe ich ihn auf keinen Fall langsam dran gewöhnen, sondern sollte bei dem bleiben, was gerade gut klappt. Mhm. Und wenn Kohlenhydrate nicht sofort gut vertragen werden, dann darf der Hund diese nie wieder kriegen.
Okay, ganz schön streng.
Okay. Was sagst du?
Also ich würde es nicht so machen. Also zum einen, das klingt ja jetzt, wenn wir über Gnu und Süßkartoffeln reden, klingt das für mich wie eine Ausschlussdiät. Ja? Also dass man eben vielleicht, ich sag mal, typisches Szenario wäre, der Hund hat eben wechselnde Kotkonsistenz, ansonsten fit. Was ist die erste Diagnose? Futtermittelallergie. Wie viel Allergiker haben wir tatsächlich? Haben wir im Podcast besprochen, ungefähr 1%. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier nur auf das Futter reagiert, total hoch, dann fängst du an rumzuprobieren und so weiter. Unabhängig davon würde ich niemals, also wenn ich jetzt zwei Futtermittel verschreibe, eine Fleischsorte und eine Kohlenhydratquelle und das Tier kommt damit nicht zurecht, wechseln und zwar sofort.
Ja, ja.
Also
ja, ja.
Kann
also,
ich, genau.
Sie schreibt auch, sie findet das sehr widersprüchlich und ihr fehlt komplett die Logik darin.
Okay, also, gut, das beruhigt ja mir auch. Okay.
Ja.
Ja. Auch mit dem langsam Gewöhnen, doch, weil es ist ja so, jetzt nimm mal das, was du bist, was du isst, das trifft auf vielerlei Sachen zu. Die Bakterien, die du im Darm hast, hatte ich schon gesagt, die haben auch ihre bestimmten Substrate. Ja? Also es gibt Bakterien, die am liebsten Eiweiß verdauen. Es gibt welche, die am liebsten Kohlenhydrate verdauen, um das jetzt mal ganz vereinfacht zu stellen. So, wenn jetzt ein Hund nur Fleisch kriegt, dann wird er auch überwiegend eine proteolytische, eine eiweißspaltende Bakterienflora haben. Übrigens, Clostridien gehören dazu. Und wenn ich aber jetzt, von jetzt auf gleich, dem eine ordentliche Portion, was weiß ich, Haferflocken oder Kartoffeln gebe, dann ist die Flora von ihm unter Umständen noch gar nicht so weit, weil die Bakterien sind nicht da. Denn das, was du den Bakterien zu essen gibst, die förderst du halt auch. Ja, da ist dann auch, wer mehr kriegt, der ist dann der Stärkere. Mhm. Das heißt, in so einem Fall macht es total Sinn, gerade wenn das Tier sensibel ist, den langsam an Kohlenhydrate zu gewöhnen.
Ja.
So, weil die Bakterien, ich meine, die Enzyme in der Bauchspeicheldrüse, die reagieren sofort, ja, das ist on demand, aber du hast auch an dieser Schleimhaut vom Darm hast du auch sogenannte Bürstensaum-Enzyme, die auch noch so ein bisschen Feintuning machen bei der Verdauung und die reagieren jetzt nicht so schnell, unabhängig von der Bakterienflora. Also das so pauschal zu sagen, finde ich ein bisschen, ich habe gemeint, schön streng, würde ich jetzt nicht so machen, tatsächlich, genau.
Aber das hat die Eva, glaube ich, selber auch schon so
gesehen. Ja, hast du einen guten Instinkt, Eva, behalte dir das bei. Mhm. Das ist tatsächlich unlogisch und das ist auch nicht das, was ich mit Langeweile, also wenn das, ne, wenn wir jetzt sagen, mein Spruch, was ich mit Langeweile meine. Ja. Mhm. Natürlich, wenn du einen Allergiker hast, ist weniger mehr, ganz klar. Aber der Darm braucht Langeweile, bezieht sich wirklich auf eine einheitliche Zusammensetzung der Nahrung. Wo auch, ja, genau, das ist damit gemeint. Ja,
ich hatte euch ja einen Schwank von der Eva noch.
Das Feuerwerk?
Ja, versprochen.
Keine Ahnung. Okay, erzähl.
Also pass auf, das ist echt eigentlich eine nette Geschichte, wenn man nicht dabei war. Ich hatte vor 17 Jahren drei sehr große Hunde, die wurden mit Barf und leider getreidefrei ernährt, weil das damals angeblich der neueste und beste Stand der Forschung war. Eines Tages kam ich vom Einkaufen und mir fällt in der Küche eine 500-Gramm-Tüte mit Nudeln aus dem Korb und platzt am Fußboden auf. Bevor mein Hirn geschaltet hatte, waren alle Nudeln von den drei Riesen inhaliert. Da sie vorher nie Getreide bekommen hatten, war der nächtliche Dünnschiss im Haus, drei Ausrufezeichen, so explosiv, als hätte ich Feuerwerkskörper verfüttert.
Oh Gott.
Daher rührt auch meine Skepsis mit der angeblichen Langeweile des Darms. Hätte ich damals abwechslungsreicher, alltagstauglicher gefüttert, wäre den Hunden und mir einiges erspart geblieben.
Wie herrlich. Mhm. Okay, liebe Eva, falls du dich schlecht fühlst, dass du deine Hunde damals falsch gefüttert hast, kann ich dich beruhigen, daran lag es nicht. Das ist herrlich. Oh, danke. Also was für tolle Fragen. Der Grund für den Durchfall war, dass die Hunde nicht, dass die jetzt Nudeln gefressen haben, sondern dass sie sie roh gefressen haben. Das hat diesen fulminanten, und das hätte ich, also das kannst du eine Ansage drauf machen, das kommt. Ich hatte auch letztens mal einen Fall von einem Kollegen, die Story ist so herrlich. Auch die haben irgendeine anatolische Schäferhunde oder irgendwie so auch so größere Hunde. Ich kriege ja nur das Kackebild, ja. Mehr kriege ich ja nicht zu sehen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Aber so. Und da waren echt so komische weiße Stippchen drin, so ganz seltsam, ja. So. Also auch wirklich nicht schön. Und ähnlich wie man es sich hier vorstellen kann. So, jetzt ist die Story, die Hunde kriegen selbst gekocht, darunter Reis. Komischerweise tritt dieser Durchfall nur auf, wenn Frauchen auf Geschäftsreise ist, weil dann kümmert sich Herrchen um das Futter und der kocht den Reis nicht gescheit. Das heißt, der Reis, bei Kohlenhydraten ist es wichtig.
Das ist ein Feuerwerk.
Ja, so rohe Stärke kann keiner verdauen, auch wir nicht. Das geht alles in Richtung Bakterien, die denken sich, geile Nummer, ja, lege ich ordentlich los. Und dementsprechend hast du dann das Ergebnis. Ja. Weil, was ich auch vorhin schon sagte, mit dieser sauren osmotischen Diarrhoe, deswegen, das ist so, geht so in die Richtung. Steht kein Geruch, ich würde mich nicht wundern, wenn es sauer gerochen hätte noch, aber das liegt jetzt nur daran, dass ihr die Tüte runtergefallen ist, roh war, und das würde bei uns genauso sein. Also herrlich, aber ich kann dich da wirklich beruhigen. Also
muss immer al dente sein.
Ja, und so beleidigt sind die Därme auch nicht. Ich meine, man muss sich schon auch vor Augen halten, dass der Körper, also die Organe, die wir haben und die Tiere haben, die haben gewisse Aufgaben und die können das auch. Ja? Vielleicht dann nicht ganz so gut, aber wenn jetzt ein Hund die Kohlenhydrate kriegt und er kriegt dann plötzlich welche, hat er trotzdem in der Bauchspeicheldrüse und sagt, okay, wir brauchen Amylase, geht los. Mhm. Ja? Also Genau, da ist es.
Aber interessant bestimmt für die Eva.
Ja, total. Total.
Ja. Ja, dann kommen wir jetzt vom Durchfall zur Verstopfung. Also ich liebe es. Jetzt endlich mal ein paar Katzenfragen. Die okay. Heidi, die schreibt uns, meine 16-jährige Katze, Freigänge nur noch selten, erhält vorwiegend Nassfutter. Trockenfutter gibt es nur als Snack in der Nacht. Mir fällt auf, dass der Kot oft sehr hart und trocken ist. Mein Tierarzt hat uns irgendwie so einen Laktosolum-Sirup empfohlen.
Laktulose wahrscheinlich.
Ich sehe jedoch keine Verbesserung. Was habe ich für Möglichkeiten, sie zusätzlich zu unterstützen? Olivenöl im Futter wird verweigert. Was hat man früher immer für ein Öl gegeben, damit es flutscht?
Meinst du Paraffinöl?
Naja.
Ja, oder meinst du jetzt ein Speiseöl? Also Paraffinöl kenne ich, das gibst du, aber das ist ja kein Speiseöl. Das wird auch nicht.
Ich komme gerade nicht drauf.
Okay, fällt dir gleich ein. Gut, okay, also Olivenöl magst du nicht, okay.
Genau, was könnte man geben? Also mag sie nicht und Butter manchmal und Milch und Rahm nimmt sie auch nicht an. Also sehr heikle Katze.
Aha, okay.
Sehr heikle Katze.
Naja, gut. Gut, Olivenöl ist jetzt vielleicht für eine Katze. Dass sie Butter und Milch nicht mag, das finde ich tatsächlich erstaunlich.
Das lieben alle Katzen.
Ja, viele. Okay, gut, also Laktulose ist im Prinzip, wir kennen das als Abführmittel. Ja, das ist auch eine bestimmte Kohlenhydratverbindung, die nur von den Bakterien aufgeschlüsselt werden können. Das heißt, da versucht man sich diesen Effekt zu nutzen, dass du etwas fütterst, was von den Bakterien umgesetzt wird, was dann sozusagen darüber hinaus den Kot weicher macht und einen Einfluss auf die Peristaltik hat. So, das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeit, um sozusagen die Kotkonsistenz zu versuchen zu verändern. Ich meine, die Katze ist 16. Das Alter springt mir jetzt ins Gesicht, weil im Alter haben wir auch Veränderungen durchaus, auch am Darm, haben wir auch bei Senioren, glaube ich, schon besprochen. Oder auch ältere Katzen haben auch häufig Arthrose oder so weiter. Also würde ich jetzt nur so als Nebenschauplatz auch mal schauen, wie die Toiletten vielleicht sind. Weil wenn eine Katze länger einhält, weil sie vielleicht nicht ins Klo kann, weil der Deckel oder weil der Einstieg zu hoch oder so. Und dann haben wir genau das gegenteilige Problem. Es liegt zu lange im Darm und dann wird es zu trocken. Und je trockener das wird, desto härter wird es. Auch bei Kaninchen total krass, wenn die nicht genug trinken.
Jetzt ist mir eingefallen, ja? Rizinusöl.
Ach genau, ja. Rizinusöl, ja, stimmt. Okay, ich weiß, was du meinst. Okay.
Kann sie das der Katze geben?
Würde ich jetzt nie machen, nein. Das
ist kein Feuerwerk.
Nein, aber Öl bringt auch nichts. Also deswegen der Gedanke, ne, mit dem ich brauche ein Schmiermittel, war wahrscheinlich hier zugrunde gelegt. Mhm. Aber Olivenöl ist kein Schmiermittel, ganz im Gegenteil, das sind eigentlich nur pure Kalorien. Ja, also du musst dann ein Öl haben, was nicht verdaut wird, also kein Speiseöl. Man in der Tiermedizin nimmt man Paraffinöl manchmal, aber das wird so oder so nicht funktionieren. Milch oder Rahm wäre schon eigentlich ganz gut gewesen von der Idee. Butter bringt jetzt auch gar nichts, weil Milch bzw. Rahm enthält Laktose. Laktose ist ein Milchzucker. So, das Enzym für diesen Milchzucker, die Laktase, brauchst du nicht mehr, wenn du ausgewachsen bist. Die brauchst du nur, wenn du Muttermilch oder die Tiere in die Muttermilch kriegen. Das heißt, im Laufe der Entwicklung nimmt, ne, was ich nicht brauche, schmeiße ich weg. Also das heißt, die Tiere haben nicht mehr so viel Laktase, können nicht mehr so viel Milchzucker. Und dann, ich weiß,
kommt es im schlimmsten Fall vorne raus?
Nein, hinten schneller und weicher. Also Laktose kannst du.
Bei meiner Katze kam das vorne raus.
Tatsächlich.
Aber wie?
Okay. Aber du kannst, was ich sage, da siehst du aber schon mal, es gibt so unterschiedliche Erfahrungen, ja. Aber so ganz grundsätzlich, prinzipiell kannst du die schnöde Laktose, die du auch im Supermarkt kaufen kannst, tatsächlich auch als Abführmittel bei Hunden oder Katzen probieren. Wir setzen das jetzt nicht so häufig ein. Wir arbeiten da eher mit fermentierbaren Fasern, also mit Pektin zum Beispiel oder Inulin. Solche Geschichten, die eben ähnlich wie die Laktulose, dieser Sirup, auch gegeben werden können, nur eben mit dem Unterschied, das mischst du halt einfach ins Futter. Also zum Beispiel so ein Apfelpektin oder sowas, was eben eine schnell fermentierbare Faser ist. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal einen Faserbeitrag
unbedingt
machen. Um das mal so, das ist auch ein komplexes Thema. Ich hoffe, das ist nicht hier zu kompliziert, aber da gibt es noch andere Möglichkeiten. Also jetzt in deinem Fall konkret würde ich, was würde ich denn da probieren? Also Olivenöl nicht, Butter nicht. Milchrahmen mag sie nicht. Also Katzenklos würde ich tatsächlich, das wäre auch so der Klassiker, erstmal schauen, dass die einen guten Zugang hat, ein Riesenklo, sich bewegen kann. Auch vielleicht wirklich gucken, 16 Jahre hat die vielleicht irgendwelche orthopädischen Probleme. Es wäre sehr, sehr typisch. Vielleicht braucht sie ein Schmerzmittel, je nachdem. Katzen sind Meister im Verstecken. Ja, also viele sehen das auch nicht, wenn die Tiere sich verändern. Das ist so schleichend bei Katzen. Das wäre tatsächlich das Erste, was ich probieren würde.
Du meinst, dass sie lange nicht geht und es verdrängt oder ja, zurückdrängt sozusagen?
Ja, dass sie halt wirklich nur geht, Und dann geht es halt nicht, weil es zu trocken ist. Ist die Fütterung, sie hat ja geschrieben, gesagt, Nassfutter ist super. Mhm. Ja, das ist der Snack, trocken von der Nacht, perfekt. Ja, hier kann sie sich das selber erarbeiten. Mhm. Du kannst schlafen. Also die Fütterung so ist, das passt. Ja, ich meine, Trinkwasser kann man natürlich noch gucken, wenn man da die Katze zufrieden ist mit den Angeboten, die sie hat, aber ich denke, das Klo wäre hier mal so
nächster
etwas
Angriffspunkt.
Hot Topic auf meiner Liste ganz oben, ja.
Jetzt hast du es ja schon angesprochen, bei Verstopfung wird faserreiches Futter empfohlen, das weiß auch der Alexander, der uns das schreibt. Mhm. Bei Katzen mit chronischer Obstipation wird faserreiches Futter empfohlen, bei Megakolon auch.
Megakolon, ja,
Habe schon von Tierärzten gehört, die dort lieber Gastrodiät empfehlen. Macht das Sinn oder wie geht man hier am besten vor?
Ja, okay, genau. Auch hier müssen wir unterscheiden. Wir können Fasern einsetzen, die die Peristaltik anregen, weil sie auch das Volumen vergrößern. So Bulk nennt man das im Englischen. Da bieten sich hauptsächlich zwei Fasern an. Das ist einmal die Zellulose. Und auch die Flohsamen, die habe ich ganz unterschlagen bisher. Die wäre auch für die vorherige Katzenfrage. Also Katzenklos checken und dann vielleicht Flohsamenschalen probieren. Das wäre das Erste, was ich machen würde. Mhm. Und wenn das nicht klappt, vielleicht noch ein bisschen Pektin und so. Okay. So, jetzt bei der chronischen Obstipation bzw. Megakolon. Das ist ja so eine krankhafte Aussackung. Oder ne, da wird der Darm einfach riesig und da passiert gar nichts mehr. Das heißt, da schoppt sich immer mehr Kot an. Das ist ganz schlimm. Mhm. Also. Und was jetzt hier sagt, sind sozusagen zwei verschiedene Strategien. Ja? Entweder ich versuche, die Peristaltik anzuschubsen, dann würde ich eher was Faserreiches geben, setzt aber auch voraus, dass ich noch Peristaltik habe. Bei Megakolon ist es häufig nicht mehr gegeben, der ist dann schlaff sozusagen. Wenn ich da jetzt ein faserreiches Futter gebe, was zu viel mehr Kotvolumen führt, das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen, und die Katze kann es aber gar nicht mehr raustransportieren, wäre das kontraproduktiv. Das heißt, in dem Fall fahre ich die andere Strategie, da würde ich ein hochverdauliches Futter geben. Denn je höher verdaulich das Futter ist, desto weniger Kot wird gebildet. Also ich versuche, dass gar nicht erst so viel anfällt. Und eine Gastrodiät hat typischerweise dieses Merkmal, dass sie jetzt im Vergleich mit Standardfuttern aus dem Handel eine bessere Verdaulichkeit hat, deswegen zu einer geringeren Kotkonsistenz führen sollte, wobei auch es gibt total verschiedene Gastrodiäten. Aber das ist so sozusagen.
Also war ein guter Tipp von den Tierärzten.
Ja, ja, also man muss halt unterscheiden. Deswegen, nur weil bei Obstipation das empfohlen wird, bei dem anderen, das hängt wirklich auch damit zusammen, wie ist der Zustand dieses Darms und was haben wir da für Peristaltik. Genau.
Okay. Ja. Jetzt haben wir noch eine Katzenfrage von der Michaela. Ist es möglich, dass eine Katze durch Stress bereits im alten Zuhause, im Mehrtierhaushalt und so weiter, hat sich da versteckt und Umzug eine Darmentzündung entwickelt, in Klammern weicher Stuhlgang mit hellem Blut. Tierarztbesuch hat bereits stattgefunden. Wäre natürlich ganz gut gewesen, also wenn sie uns geschrieben hätte, was da rausgekommen ist.
Ja, habe ich auch sofort gedacht, was hat er denn gefunden? Ist auf jeden Fall gut, da würde ich auf jeden Fall zum Tierarzt gehen. Und ja, Stress kann definitiv eine super große Rolle spielen, die wir vielleicht auch teilweise unterschätzen.
Aber helles Blut bei Stress, nein, das glaube ich nicht.
Nein, natürlich nicht. Also, ne, aber ich meine jetzt Stress und Darmerkrankungen oder auch, wir hatten ja auch bei Magen, ne, dass du da stresste Tiere auch durchaus.
Schlägt auf den Magen,
da ist was dran an dem Spruch. Aber mit dem hellen Blut, das würde ja bedeuten, dass wirklich am Ende
Gefäße platzen.
Ja, vor allem das Blut ist ja dann auch nicht verdaut, wenn es hell ist. Es ist ja wirklich frisch. Das heißt, da ist irgendwas. Ja, und das, nein, also das denke ich nicht, dass das mit
vom Stress kommt.
Das wäre schon echt krass. Nee. Also da muss noch irgendwas anderes
dahinter stecken.
Eine Rolle spielen. Ja. Genau.
Um so die Darmgesundheit zu checken, ob alles in Ordnung ist, da gibt es ja auch so Tests. Ne? Du lachst schon.
Nein.
Also die Sandra schreibt,
ich bin mal kurz weg.
Machen Mikrobiom-Tests Sinn? Und das möchte auch die Diana wissen. Welche Tests kann ich als Tierhalter selbst machen lassen ohne Tierarzt?
Keine.
Keine, bringt nichts. Bringt nichts, oder?
Ich sag's jetzt einfach ganz klar, oder? Nein, keine. Oh Mann. Also wie formuliere ich das denn jetzt? Also es gibt unfassbar viele Tests und weiß der Kuck, entschuldigt bitte, wenn ich das so ein bisschen so sage, weil wir haben das im täglichen Alltag, ich habe mir, weiß nicht wie oft, das schon aufgeklärt drüber und so weiter. Es gibt unfassbar viele Tests, die man machen kann, denn wir haben ja auch gesehen, viele Dinge, die normal sind, weicher Kot am Abend, die Halter sind besorgt, ich bin besorgt, wenn ich besorgt bin, bin ich empfänglich für alles. Oh, da ist ein Darmcheck, dann schaue ich mal. Oh, der Nachbar hat erzählt, der Hund von dessen Nachbarn hat das und das zum Darmaufbau gemacht oder dann heißt es, du musst jetzt hier mal sein und keine Ahnung, und dann kaufst du dir dies. Und das ist dieser Strudel,
jetzt kommt,
den ich meine.
Der Strudel.
Ja.
Was sagen denn die Tests aus?
Ein Test braucht eine wissenschaftliche Grundlage. Ja, du brauchst Referenzwerte. Ja, die, ohne das kannst du nichts aussagen. Das heißt, ich habe schon Tests gesehen, Humantests, die dann für Tiere verwendet werden. Ja? Ich bin kein Labordiagnostiker, aber ich weiß, dass es je nach Verfahren auch unterschiedliche Kits gibt. Also nennt man diese Testkits, wo du dann was weiß ich was überlaufen lässt. Und die müssen auch tierartspezifisch sein. Ja? Was bringt es jetzt, wenn ich, also was habe ich schon, intestinale Ökobilanz, Entschuldigung, so Sachen, ja, und die ist dann rot. So, statt grün. Und dann, oh, was mache ich jetzt? Und dann hast du da eine Litanei an Pülverchen und Pröbchen und die du dann montags das, die, es ist irre. Entschuldigt, dass ich das so sage, ja, aber das ist, und die Leute sind so frustriert, wenn wir sie aufklären und sagen, ja, okay, sozusagen die Intention war gut, sich das mal anzuschauen, aber der Weg war die falsche Kreuzung sozusagen, weil die halt einfach nicht die Aussagekraft haben. Ja. Und es gibt durchaus auch seit, ich hatte ja schon gesagt, dass das Thema Mikrobiom ein ganz großes Thema aktuell ist, auch in der Tiermedizin, denn wir haben tatsächlich, Gott sei Dank, die Möglichkeit, da etwas mehr Einblicke zu gewinnen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir erst immer noch dabei sind, es zu verstehen, wie das alles funktioniert. Deswegen bin ich manchmal so fasziniert über bestimmte Aussagen. Ich mir denke, ach, so weit sind wir ja noch gar nicht, aber interessant, dass das schon so gesetzt ist. Ja, so. Und du kannst tatsächlich so einen Dysbiose-Index machen, der wurde in Texas, da ist ein ganz großes GI-Labor, also ein gastrointestinales Labor, tiermedizinisch wirklich super. Und die machen seit über 10 Jahren forschen die und haben auch diesen Dysbiose-Index entwickelt. Das heißt, da werden bestimmte Bakterien in Bezug zueinander gesetzt und daraus wird dann ein Index berechnet. Und je nachdem, wie der dann ist, kann man sagen, weil es halt auch wirklich viele Studien dazu gibt, mit gesunden Tieren, mit kranken Tieren, mit Tieren, die Antibiotika gekriegt haben und so weiter. Das heißt, du hast auch wirklich viele Daten und auch immer mehr Daten. Mittlerweile sind wir jetzt auch schon so weit, dass man so ein bisschen in die Langzeitrichtung gehen kann. Das war vor 2 Jahren noch nicht so, weil das fing da alles gerade erst an. Aber eben mit diesem da in Texas entwickelten Test, den man beim Tierarzt machen kann, hat man die Möglichkeit, da tatsächlich eine Idee zu kriegen, ob das Tier eine Dysbiose hat, also eine Veränderung des Mikrobioms. Und dann kann man das mit Probiotika, mit guten Bakterien versuchen anzugehen. Man muss sich die Ernährung anschauen. Deswegen kommen wir jetzt auch so mehr zum Vorschein, sage ich jetzt mal. Es geht sogar so weit, dass du eine Kottransplantation machen musst. Ja, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema vielleicht, aber ja, das kommt aus der Humanmedizin, wird in der Tiermedizin sehr, sehr erfolgreich angewendet. Und wir wissen auch zum Beispiel bestimmte Antibiotika, dass die, manche schädigen mehr, manche weniger und so weiter. Und das ist eigentlich faszinierend, weil ich habe jetzt so aus meiner Praxis, wir haben so viele Hunde, die sind teilweise so jung. Und es ist so eine Katastrophe, dann denke ich mir, Wahnsinn, dann hörst du dir die Geschichte an. Und dann weiß ich noch bei ganz vielen, daher kommt dann auch irgendwann so Sachen raus, wie der Darm braucht Langeweile. Hab ich mir gedacht, der hat ja irgendwie nie eine Chance gehabt, dass da mal was Stabiles aufbaut. Aber trotzdem habe ich nicht verstanden, warum, wieso ist das so? Ja, du kommst ja gesund auf die Welt, ja, warum ist nach einem Jahr schon alles so ein Desaster? Irgendwie leuchtet mir das nicht ein und ich bin nicht so richtig bereit, das zu akzeptieren. Muss ich auch sagen, muss doch einen Grund für gehen. So. Und irgendwann habe ich mir auch mit den, kenne auch da die Forscher, die da beteiligt sind, auch unterhalten. Und das ist interessant, dass sozusagen ich in der meine Ernährungsbrille habe und die Internisten das auch beobachten. So, und durch diese ganze Forschung hast du da so ein bisschen so einen Nenner gefunden, dass du es jetzt etwas erklären kannst, ja, und eben auch so Hebel gefunden, die zum Beispiel bestimmte Antibiotika, die du bei zum Beispiel bei bestimmten Parasiten auch gibst. Ja, da hast du mehrere Möglichkeiten. Jetzt weiß man, da gibt es eine, das ist nicht so gut. Ja, das sollte man nur geben, wenn es wirklich sein muss, weil natürlich haben die ihre Daseinsberechtigung. Aber so fügt sich das Bild so langsam zusammen. Das ist ein Wirkstoff, Metronidazol heißt es. Das ist ein Antibiotikum, das teilweise auch bei eben zum Beispiel Giardien gegeben wurde oder auch vielleicht manchmal noch wird. Also mittlerweile zunehmend weniger. Überhaupt der ganze Einsatz von Antibiotika bei Katzen, das ist ein anderes, was da die Darmflora einen ordentlichen Cut-off gibt sozusagen. Und es gibt natürlich Tiere, die immer wieder diese Giardien, ist auch wieder ein Thema für sich, ja, auch da mit den Tests, und manche behandeln die Tests und nicht das Tier, weil es, also das ist jetzt so ein Riesenfass, was wir da gerade aufmachen, und ich will jetzt auch nicht, dass jetzt jemand sagt, oh Gott, mein Hund darf kein Metronidazol kriegen. Nein, das muss der Tierarzt entscheiden. Ja, und die Tierärzte wissen auch drum, es ist, wie gesagt, die ganzen, es ist total aktuell, und insgesamt ist sowieso dieser Einsatz von Antibiotika eher rückläufig, also dass man es wirklich auch mehr hinterfragt und so weiter. Und jetzt verstehen wir auch durch viel Forschung auch, was da passiert, wie das passiert. Aber komplett verstanden haben wir es immer noch nicht. Ja? Deswegen ist es wirklich ein super, super spannendes Feld. Und natürlich, wenn du jetzt einen jungen Hund hast, der hatte vielleicht dreimal Giardien in seinem Leben. Er hat vielleicht tatsächlich dreimal dann so eine Kur gekriegt. Das sind dann mehrere Tage. Und dann hat er vielleicht noch 5 Futterwechsel gehabt. Und vielleicht ist er noch eine Runde vielleicht schlecht gebarft worden, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch meistens noch so ein Notnagel. Ja, dann das waren dann so Fälle, wo ich mir gedacht habe, okay, da müssen wir jetzt erstmal aufräumen und auf, ja.
Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal drauf einsteigen, weil, also gerade bei so Antibiotika, wenn wir Menschen sowas nehmen über einen längeren Zeitraum, dann heißt es ja immer, mach danach unbedingt eine Darmsanierung.
Ja.
Jetzt, deswegen würde ich jetzt ganz gern vorspringen, und zwar, wir machen ja auch eine Darmsanierung, damit alles wieder ins Lot kommt. Macht man das bei Hunden und Katzen, macht das da auch Sinn?
Ja, da sollten wir jetzt erstmal definieren, was Darmsanierung bedeutet. Ich hasse diesen Begriff, ich sag's ganz ehrlich. Ah. Weil ich mir immer denke, das ist doch kein kaputtes Rohr oder so. Weißt du, Sanierung, das klingt irgendwie, also ich saniere ein Gebäude, aber der Darm, ich habe ja auch schon gesagt, der hat bestimmte Aufgaben, ne, so, der hat da seine Bakterien. Also was meinen wir damit? Weil dieser Begriff für alles Mögliche verwendet wird, deswegen mag ich ihn nicht, weil es nicht konkret und ich sehe auch nicht, wie man was sanieren könnte. Wir können darüber sprechen, dass man das Mikrobiom oder die Mikroflora unterstützt, ja, indem du Probiotika nimmst, zum Beispiel. Wenn du jetzt nicht jedes, nicht jedes Antibiotikum macht oder hat den gleichen Einfluss auf die Darmflora, und die kommen auch zurück. Ja? Also nochmal kurz zu dem Metronidazol auch gesprochen, das kommt auch zurück irgendwann, ja, aber also ne, das soll jetzt hier nicht alles schlecht sein. Das ist ja auch das, ja, wenn ich jetzt ein Antibiotikum nehme und leider in Kauf nehmen muss, dass da ein paar meiner guten Bakterien auch mit flöten gehen, dann kommen die aber auch in der Regel zurück. Ich kann aber trotzdem zwischenzeitlich unterstützen, und da gibt es für mich jetzt als Tierarzt eigentlich nur zwei wirklich sinnvolle Wege, und das eine sind Probiotika, gute Probiotika, bedeutet, wo auch die Bakterien wirklich überleben. Also da so ein paar Studien, ist auch nicht schlecht dazu. Ja, so irgendwie so ein bisschen Nachweis, dass das Ganze auch überlebt, wenn es getrocknet wurde und keine Ahnung. Das heißt, ich gebe die guten Bakterien rein. Und das zweite ist eben Nahrung für die Bakterien. Das sind dann Präbiotika. Und zu den Präbiotikern gehören eben bestimmte Faserstoffe, schnell fermentierbare Faserstoffe. Da gehört Inulin dazu aus der Zikorienwurzel. Da gehören Pektine dazu aus Karotten oder in Apfel ist es drin, in Obstrestern ist es drin. So, das sind für mich die zwei. Und dann natürlich eine gute Diät oder beziehungsweise eine gute Ernährung, eine ausgewogene Ernährung im Sinne von nicht zu viel Eiweiß, nicht zu wenig, ja, auch Kohlenhydrate, finde ich, haben voll ihre Daseinsberechtigung, gerade in dem Falle, aufgrund dessen, dass du da auch ein Zusammenspiel hast, und dann braucht man Zeit, deswegen auch wieder Langeweile. Wir brauchen Zeit zu erwarten, aber ein akuter Durchfall ist innerhalb von 3 bis 5 Tagen wieder passé, ja, ob du was tust oder nichts, wie wenn du Schnupfen hast, gehst in die Apotheke oder machst gar nichts, nach einer Woche geht es ja meistens besser, so, und akuter Durchfall ist auch in der Regel selbst limitierend, das heißt, das wird wieder, so, geht auch nicht so viel kaputt, ist kurzfristig, so wie es momentan aussieht. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Das heißt, da können wir eine schnelle Reaktion auch erwarten. Aber bei so, ich finde es faszinierend, gerade so langfristige Geschichten. Natürlich ist man frustriert und so weiter und man will, dass es schnell geht. Aber nein, da brauchen wir Zeit.
Okay.
Ja? Deswegen auch die Langeweile. Und um euch eine Idee für Zeit zu geben, mein persönliches Lieblingszeitfenster sind 3 Monate.
3 Monate, ja. So lange?
Ja, oh. 4 Wochen mindestens. Und dann gibst du dem Ganzen, also ich sag mal so gefühlt, ja, mhm. 4 Wochen, ich nenne es jetzt einfach mal und spontan, Stabilisierungsphase und dann nochmal 2 Monate obendrauf. Mhm. So würde ich vorgehen und dann erst würde ich neue Sachen machen, weil ich finde, das ist ja so ein komplexes System, ja, das ist unfassbar komplex und es braucht auch Zeit, auch wenn es teilweise mega schnell reagieren kann, Gott sei Dank, aber manchmal braucht es halt auch ein bisschen Zeit und wenn du da zu schnell drin rumfuscht, dann hat es die Zeit nicht.
Jetzt hast du eigentlich schon komplett die Fragen von der Katrin beantwortet. Die hatte gesagt, was könnte ich zur Darmunterstützung, Darmsanierung, das Wort magst du ja nicht, haben wir jetzt gelernt.
Darfst du es schon sagen, es triggert mich ein bisschen.
Welche Schritte muss man beachten? Du hast eben gesagt Zeit. Ja. Ne? Also du hast eigentlich schon alles beantwortet. Dann würde ich sagen, dann.
Und Leckerlis halt auch. Ne? Also das mal auch so mit, also ihr dürft eure Tiere Leckerlis geben, aber der Klassiker sind Kauartikel. Das ist nicht schlimm. Ich kann meinem Hund einen Kauartikel geben. Ich sollte nur nicht überrascht sein, wenn der vielleicht am nächsten Tag, am gleichen Tag, vielleicht einen weicheren Kot hat oder vermehrt Blähungen hat oder so. Das darf durchaus machen. Man muss ja auch immer abwägen, Zweck ne, so, und Nutzen.
Da hat die Eva Maria was dazu geschrieben. Oh und Gott. Zwar, naja, stimmt es, dass zwischendurch mein Leckerli den ganzen Verdauungsapparat anschmeißt?
Ich meine, der schläft ja nicht. Also der ist ja permanent gefüllt. Ja? Also das ist, wie gesagt, das ist ja ein Rohr. Du schiebst vorne was rein und da ist ja ständig. Also ich meine, der ist permanent in Arbeit. Okay. Was vielleicht einen Unterschied macht, ist jetzt speziell der Magen. Also wenn da jetzt Futter kommt, also du hast jetzt nicht ständig ein sprudelndes Gewässer, jetzt schon fast gesagt, im Magen, wo schön Magensäure gebildet wird. Das geht aber mehr so in Richtung Sodbrennen. Das kann schon sein, ne? Weil kommt ja was und das ist dann ein Reiz. Aber ansonsten würde ich jetzt sagen, der Begriff anschmeißen, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer mit. Es kann sein, dass du so einen Reiz hast, aber das sieht man wie auch bei der Nahrungsaufnahme, funktioniert bei Kindern faszinierenderweise total gut in dem Moment, wenn du wieder was isst oder auch bei den Hunden, dann müssen die ja meistens danach auch mal raus. Ne? Also das hast du schon, es kommt was dazu, Peristaltik kommt in Gang und dann ist hinten, hallo, wir brauchen ein bisschen Platz, könnten wir mal hier Platz schaffen, so. Genau.
Und was sagst du denn so zu Hausmittelchen? Das möchte die Sandra wissen. Also kann ich sowas, so Darmprobleme selber behandeln ohne Tierarzt? Gibt es so Superfoods? Da bin ich mal so getriggert bei den Namen Superfoods.
Ach, das triggert dich?
Ja, absolut.
Nee, das finde ich nicht so schlimm.
Die bei Darmproblemen helfen. Wie kann man vorbeugen? Welches SOS-Mittel gibt es? Viele Fragen. Also wie lange dauert es? Das hast du schon gesagt. Also 3 Monate soll man sich Zeit lassen.
Wenn es jetzt längere Sachen sind. Aber sowas würde ich nicht in Eigenregie machen. Ja?
Okay.
Also was kann man zu Hause behandeln? Es kommt wirklich drauf an, wie ist die Problematik. Ja? Wir haben ja jetzt schon so viel durchgesprochen von einfach nur abends weiche Kotkonsistenz. Aber wenn jetzt ein Tier ständig Durchfall hat, dann sollte ich mir da Hilfe holen. Weil im Endeffekt, das Ding ist, weißt, ich komme mir da manchmal vor wie so ein Detektiv. Und deswegen liebe ich solche Fälle auch und alle meine Kolleginnen in der Praxis auch. Weil du wirklich, jeder Fall ist anders. Und du schaust dir wirklich den ganzen Fall komplex an und versuchst dann sozusagen, ich sage immer, den Feind identifizieren. Wenn ich ihn identifiziere, kann ich damit umgehen oder ihn bekämpfen. Ja, also erstmal rauskriegen, was ist das Problem? Und da ist meine Erfahrung logischerweise, weil ich die Patienten habe, eher so, dass das nicht unbedingt der Tierhalter kann. Ja, weil selbst auch bei den Tierärzten, jeder hat natürlich Tierernährung gehabt im Studium, aber so dieses, ich mache ja nichts anderes. Den ganzen Tag nur das. Das heißt, teilweise sehe ich einen Fragebogen und denke mir, ich weiß schon, was das Problem ist. Ne? Weil du einfach, es ist auch immer wieder wiederholst. Und dafür, finde ich, braucht man auch jemanden, der in der Lage ist, das zu beurteilen, weil es einfach schneller geht dann zu helfen. Ansonsten ist natürlich so, ich meine, wenn euer Hund jetzt mal was gefressen hat, was Falsches oder so, das kommt ja auch vor, ja, dann musst du natürlich nicht jetzt immer sofort zum Tierarzt gehen. Es hängt ja wirklich auch davon ab, wie geht's dem Tier. Ja, wenn der jetzt zum Durchfall, wenn du viel, viel Wasser, Flüssigkeit verlierst, dann kann sein, dass die dehydrieren, dann brauchen die vielleicht einen Tropf. Also ich tue mir da schwer jetzt so ein bisschen, weißt du, zu sagen, passt schon. Ich habe so viel Verschiedenes schon erlebt, deswegen will ich da jetzt nicht so einen Freibrief kriegen, aber natürlich gibt es auch Hausmittelchen. Superfoods für den Darm sind Fasern. Ja, ich liebe Fasern.
Haufenhilfe.
Haufenhilfe wäre mehr für die Kotkosmetik. für jetzt so zur Unterstützung vom Mikrobiom und ein bisschen von allem haben wir unser Wettbiom, heißt das.
Wettbiom.
Das ist eine Mischung aus verschiedenen Fasern und viele präbiotische. Da hast du.
Gibt man das denn schon prophylaktisch?
Also ich bin so ein Vertreter, ich sage Fasern schaden nie, auch bei Menschen. Ja, Ballaststoffe sind flächendeckend, glaube ich, in der Ernährung von allen Spezies, die hier so rumfahren, zivilisiert zu
wenig. Ich frage konkret für die Annika, die geschrieben hat, mich würde interessieren, ob man das schon prophylaktisch geben kann und wie könnte so eine Kur aussehen?
Also prophylaktisch, sage ich mal, ist, finde die beste Prophylaxe ist eine gute Basisernährung. Also wirklich eine ausgewogene Ernährung, wo du auch bestimmte Fasern drin hast. Fasern zu geben, schadet meiner Meinung nach nie. Ist immer was gut. Der einzige Nachteil kann sein, dass vielleicht die Kotmenge etwas mehr wird. So, das ist dann vielleicht eher für den Halter doof. Aber sonst schadet das eigentlich nicht. Und das kannst du durchaus dauerhaft geben. Also wir haben die Bakterien im Darm.
Ist nicht schädlich, nein.
Es ist nie schädlich. Jetzt prophylaktisch eine Woche, ja, für was prophylaktisch? Also gibt es ein Event, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, mein Tier muss Antibiotika nehmen oder es kriegt Antibiotika, kannst du auch währenddessen durchaus Pro- und Präbiotika geben. Das schadet auch nicht und im besten Falle hilft's und du kannst vielleicht die Symptome etwas abmildern oder die Heilungsphase etwas verkürzen. Du kannst jetzt nicht das Blatt wenden, weil so, ne? Antibiotika in dem Fall werden vielleicht gegeben, aber trotzdem kannst du da natürlich was Positives
unterstützendes
bewirken, genau. Mhm. Aber sonst Wundermittel, nee.
Okay.
Das ist ganz einfach.
Voll langweilig. Wenn man es weiß.
Voll langweilig. Weiß. Ja.
Jetzt gibt es noch eine andere Frage, und zwar das Zusammenspiel von Darm und den Analdrüsen. Die Katja, die hat eine französische Bulldogge, Wilma, 3 Jahre alt. Sie schreibt,
Wilma ist
total süß. Ist so herrlich, ja. Sie hat immer wieder Probleme mit den Analdrüsen. Sie bekommt ohne Vorwarnung circa alle 6 Monate einen Analdrüsenabszess. Oh. Sie macht aber kein Schlittenfahren oder sowas davor. Jetzt habe ich gelesen, es könnte von einer Allergie kommen. Wäre der Analdrüsenabszess ein direktes Symptom der Allergie, wie zum Beispiel Pfotenlecken, oder kommen die Probleme dann, weil gegebenenfalls der Kot durch die Allergie die falsche Konsistenz hat? Ja. Die Ernährung haben wir kürzlich auf nur Kaninchen umgestellt. Morgens Nassfutter, abends Trockenfutter. Mit Haferklei und Akazienfaserpulver und einem hohen Gemüseanteil und Funktionsleckerlis mit Faserstoffen für eine feste Kotkonsistenz. Ich vermute eher, dass die Probleme von einer Übersäuerung kommen können. Wie könnte man das lösen?
Okay, wow, auch wieder sehr komplexe Frage. Ja, also anal, also Übersäuerung, nein, kann ich direkt sagen. Übersäuerung muss man auch tatsächlich vielleicht kurz ausführen. Von welcher Übersäuerung reden wir? Es gibt 3 Orte, wo der pH-Wert 4 Orte, wo der pH-Wert noch spielt, eigentlich nur 3 im Blut, im Darm, im Urin. 2 davon sind über die Ernährung beeinflussbar, die im Darm und die im Urin. Ist aber nicht so, dass wenn jetzt der pH, also das hat eben auch was mit der Ernährung zu tun, wenn du, und je nachdem, welche Substrate die Bakterien bilden, wenn viele kurzkettige Fettsäuren gebildet werden, zum Beispiel durch Kohlenhydrate oder eben Fasern, dann hast du auch einen saureren pH, den du auch gerne haben möchtest. Und entsprechend andersrum ist es eben, wenn der Anteil geringer ist. Deswegen, das hat aber überhaupt keinen Einfluss auf irgendwie irgendwas. Außer dass es, also so kann man es jetzt auch nicht sagen, aber jetzt auf den Hund, ja, oder auf das Tier. Die Analdrüsen sitzen ja hinten am Ausgang sozusagen. Das heißt, wir haben da, unter Umständen kann die Ernährung eine Rolle spielen, wenn das mechanisch durch einen gewissen mechanischen Effekt, ja. Also wenn du jetzt, wenn der Hund einen sehr weichen Kot hat, dann wird sozusagen beim Kotabsetzen auch diese Analdrüsen nicht mit ausgedrückt, hätte ich jetzt schon fast gesagt, ja. Das könnte mit eine Rolle spielen. Bei französischen Bulldoggen muss man natürlich sagen, dass die meistens mit einer gewissen Genetik oder genetisch meistens nicht so super gut unbedingt aufgestellt sind. Das ist halt Hausprobleme, ist auch so ein bisschen bei der Rasse häufig Hautprobleme, dazu gehören auch die Analdrüsen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eine immer wiederkehrende Entzündung der Analbeutel durchaus auch wirklich von der Futtermittelallergie kommen kann, aber nicht, weil die Kotkonsistenz dann irgendwie nicht
passend
ist.
Das vermutet sie ja.
Ja, das könnte sein. Also müsste man, das kann man nur über eine entsprechende Ausschlussdiät und die müsste halt entsprechend lang sein. Was hat sie gesagt?
Kaninchen füttert sie nur.
Ja, wobei nur, also wenn sie Dose füttert und abends Trockenfutter, ist das nicht nur Kaninchen, weil in dem Trockenfutter ist nicht nur Kaninchenmehl drin. Okay. Also
sollte sie nur Kaninchen geben, also nur Nassfutter morgens und abends?
Na, sie sollte eine gescheite Ausschlussdiät geben aus zwei Komponenten. Eine unbekannte Kohlenhydratquelle und eine unbekannte Eiweißquelle. Über Fettsäuren müssen wir reden. Gut, der Hund hat jetzt Analbeutel, haben die Fette keine Rolle, aber bei Haut spielt es eine Rolle. Und irgendwann dann auch eine Frage, wenn es kein Fertigfutter ist, über Mineralstoffe. Hier eine Ausschlussdiät zu machen, ist total sinnvoll. Die muss entsprechend lange sein, wie die Symptome sind. Das heißt, wenn, was hat sie gesagt, alle 6 Wochen oder alle 6 Monate?
Ja.
Wie oft kommt alle 6 Wochen, gell?
6 Wochen, glaube ja. ich.
War's. Dann musst du in dem Falle mindestens schon
Monate,
mal
entschuldige bitte.
6 Monate, mhm. Ja gut. Aber dann musst du diese Ausschlussdiät im Prinzip ein Jahr durchziehen, um sagen zu können, ob nach 6 Monaten eben das nicht wieder aufgetreten ist.
Das heißt aber, sie müsste schwierig. Jetzt vom Kaninchen wegwechseln auf was anderes, ne?
Kann ich
jetzt, und dann auch eine Kohlenhydratquelle finden.
Ja, ich kann das jetzt pauschal nicht sagen, tatsächlich, weil ich dafür zu wenig weiß. Aber eine Ausschlussdiät zu machen, klingt sinnvoll, wird aber nicht leicht, weil die Symptomatik so weit auseinander liegt mit 6 Monaten. Mhm. Und du musst ja darüber hinausgehen. Ja, du musst halt super, super streng sein. Das heißt, wenn der Hund irgendwas erwischt, wenn es wirklich ein Allergiker ist, vielleicht magst du dir sonst nochmal unsere Allergiefolge anhören, da haben wir das ja näher erklärt.
Okay.
Also es ist jetzt kein leichter Fall. Und es kann trotzdem sein, dass es vielleicht auch einfach ein bisschen rassebedingt ist, weil die da halt ja, so ein bisschen
Probleme haben,
die Dingskarte okay. gezogen haben. Mhm. Genau, ja.
Oh, ich sehe gerade, eine verzweifelte Halterin haben wir noch, die dürfen wir nicht vergessen.
Okay.
Die Anne, die schreibt, ich habe vermeintlich schon alle Futtermittel auf dem Markt probiert, aber es klappt trotzdem nichts, dass mein Hund gut verträgt. Jetzt schreibt sie zwar nicht, was er für Symptome hat, ich vermute vielleicht, dass es eher so flüssig ist oder so.
Du, das kann auch sein, er kratzt sich nachmittags um 4 jeden Tag. Ich sage das jetzt so ein bisschen provokativ, ja, das okay. meint sie nicht. Weißt du, worauf ich hinaus will? Hm. Dieser Begriff vertragen. Ist eigentlich schön, dass da wir nochmal so eine Frage haben, weil was bedeutet jetzt nicht vertragen? Ist auch etwas, was ich in der Praxis sehe. Der Besitzer kommt oder wie hier die Frage, mein Hund verträgt nichts. So.
Nichts, genau.
Ich will aber jetzt wissen, was bedeutet denn nichts? Also kriegt der Hund Durchfall? Hat er Aufstoßen? Juckt er sich? Wenn er Durchfall hat, wie oft? Was wurde probiert? Weil dieses, mein Hund verträgt, wir nehmen das so automatisch als gegeben, aber man muss das ganz konkret hinterfragen, was das damit gemeint. Weil wenn du jetzt sagst, boah, ich vertrage, was weiß ich, keine roten Äpfel, dann weiß ich auch nicht genau, was passiert. Aber ich denke mir, ah ja, krass, aber ich vertrage das und das nicht so vielleicht. Also man nimmt es so als gegeben. Das heißt, ich kann leider der Anne jetzt hier gar keinen Rat geben, konkret, außer wir empfinden eigentlich, also dass ein Hund wirklich nichts verträgt, habe ich noch nie erlebt, nee.
Es was würdest du denn geben?
Ja, ich weiß ja nichts über das Tier. Was soll ich jetzt da empfehlen? Es gibt so viele Ansätze, ja. Also vielleicht, ich muss erst mal wissen, was kommt jetzt in den Darm rein? Wie gut ist das, was jetzt reinkommt, um zu sagen können, okay, das, was rauskommt, müsste besser sein? Probieren wir einen Ansatz? Oder zu sagen, ja gut, das, was rauskommt, ist klar, wenn das reingeht. Da weiß ich jetzt viel, viel zu wenig, um da was sagen zu können. Aber gerne Anne, melde dich sonst bei uns, mach einen Termin aus und wir gehen das einmal mit dir gemeinsam durch und schauen, was sich da finden lässt. Also.
Im Zweifel braucht der Darm Langeweile.
Vielleicht, im Zweifel. Ja, vielleicht.
Vielleicht
die brauchen auf jeden Fall, wenn er was hat, was ihm gefällt. Ja, dann sollten wir ihm ein bisschen Ruhe gönnen, vielleicht manchmal. Ja. Genau.
Ja, das war ein unglaublich umfangreicher Podcast heute, würde ich sagen.
Das war er.
Wobei ich glaube, es könnte so weitergehen.
Ich glaube, haben wir es erschöpft? Wahrscheinlich nicht. Man kann so viele.
Nee, ich sag ja, es könnte so weitergehen.
Ja, ja. Aber es waren super tolle Fragen. Also absolut. Wir haben echt die Kernthemen hier angesprochen. Das hätte ich mir nicht besser ausdenken können. Fand ich super. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Haben wir noch Fragen oder sind wir jetzt
sind wir durch?
Ja, super. Dann,
wie geht's denn weiter bei uns?
Wie geht's weiter? Ja, dann machen wir doch vielleicht mal so ein bisschen in der Richtung Verdauungsorgane weiter, dass wir uns vielleicht mit der Bauchspeicheldrüse mal befassen. Das heißt, nächstes Mal geht's mit der Bauchspeicheldrüse weiter. Da gibt's ja zwei Hauptschauplätze. Das eine ist die Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse, die Insuffizienz, wenn das Organ nicht mehr kann.
EPI.
EPI, exokrine Pankreasinsuffizienz. Aber es gibt auch die Pankreatitis, die Entzündung. Und da bei beidem spielt die Ernährung eine Rolle. Insofern würde ich sagen, lass uns darüber mal unterhalten. Ich freue mich, wenn ihr uns wieder Fragen schickt. Schickt die gerne an info@navcheck.de oder über unseren Facebook- oder auch Insta-Kanal. Vielen Dank und
bis
Servus.
Bald. Ciao. Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.